Ich muss andersrum anfangen. Ich mache mir eigentlich nicht viel aus Katzenbildern. Aber dieses Bild hat mich irgendwie beeindruckt. Ich fand das richtig gut, weil es etwas transportiert. Es führt uns etwas vor Augen, dass wir uns manchmal schwach fühlen können, dass wir manchmal vielleicht das Empfinden haben, dass es uns an Möglichkeiten fehlt, an Gaben fehlt, vielleicht auch an Können fehlt. Aber dass wir als Christen letztendlich dennoch durch Gott, durch den Heiligen Geist in unserem Leben anders auftreten dürfen. Und das Thema, das habt ihr dem Stundenplan entnommen, es steht hier vorne dran, das uns heute Morgen begleiten soll, ist: Das wird dein Leben verändern. Und ich bin sicher, dass das vielleicht in gewisser Hinsicht Fragen aufwirft. Was wird mein Leben verändern? Ich weiß nicht, ob ihr euch die Folie eingeprägt habt. Ihr habt noch mal kurz eine Gelegenheit dazu. Wenn ihr euch die nächste Folie anguckt, erkennt jemand den Unterschied? Der Mund ist offen. Bitte? Der war vorhin auch offen. Doppelpunkt. Wer war das? Doppelpunkt, ja, super. Ja, sehr aufmerksam. Da ist nur ein Strich, der zu einem Punkt wird. Und wisst ihr, manchmal sind es die Kleinigkeiten in unserem Leben, die wirklich einen Unterschied ausmachen. Diese Aussage heißt: Das wird dein Leben verändern, Doppelpunkt, die Jugendbibeltage 2024. Und in der Tat, wisst ihr, es ist etwas, was wir uns wünschen, dass diese Tage, die wir hier gemeinsam erlebt haben, dass sie nicht umsonst waren, sondern dass sie unser Leben verändern. Dass Gott das tut, dass Gott das durch den Heiligen Geist tut. Und das kann geschehen, das kann in unserem Leben geschehen. Und ich fand das so stark. Max hat vorhin im Gebet einen Gedanken zum Ausdruck gebracht: Gott, lass uns in unserem Alltag einen Unterschied sein. Und wisst ihr, darum geht es. Und es gibt Dinge, die unser Leben verändern können, die unser Leben verändern werden. Die Geschichten der Bibel, die erlauben uns oft, Menschen vergleichend gegenüberzustellen. Und gerade da stellen wir fest, dass es manchmal nur ganz kleine Unterschiede sind, die einen immensen Einfluss haben. Ihr kennt doch die Geschichte aus dem Alten Testament, da ist Mose und Aaron als Führer des großen Volkes Israel, sie ziehen aus Ägypten aus, es soll nach Kanaan gehen. Und da sind 12 Spione, die ausgesandt werden, um Kanaan zu erkunden. Und die machen sich auf einen langen Weg. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht. Das Volk lagerte zu diesem Zeitpunkt in Kadesh Barnea und von dort sind sie ausgezogen und sind hochgezogen bis nach Lebo Hamat. Können wir nachlesen. Das Ganze haben sie in 40 Tagen gemacht und die Entfernung, die sie dabei überwunden haben, waren circa 800 Kilometer. Schon sehr beeindruckend. Und sie haben auf dieser Reise Unglaubliches erlebt. Sie haben unglaubliche Dinge gesehen. Und als sie zurückgekommen sind, erzählen sie dem Volk, diesem Riesenvolk, eben was sie erlebt haben. Und da steht dann in 4. Mose 13, Vers 27, und sie erzählten ihm, dem Mose: Wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest, und wirklich, das Land fließt von Milch und Honig über, so wie Gott das gesagt hat. Und das hier ist seine Frucht. Und dann haben sie eine Weintraube, die zwei von ihnen getragen haben, die zwei von ihnen zurückgebracht haben. Echt beeindruckend. Doch dann passiert ein entscheidender Unterschied. Wie geht die Geschichte weiter? Was macht diesen Unterschied dann aus? Sag's einfach, ruft rein. Ja. Und warum stellt sich das Volk gegen Mose?
Weil es erschrocken war davon, dass in diesem Land Kanaan Riesen, also sie haben sich gedacht, ja, Gott will uns jetzt in dieses gelobte Land einführen, aber da sind Menschen, die überhaupt dazu zwingen können, wie wollen wir denn überhaupt in dieses gelobte Land einziehen, was man uns versprochen hat, und lehnen sich dann, wie so
gegen Gott auf. Genau. Wer hat denn das gesagt? Welche?
Zehn von den
Zwölf. So, ihr Lieben, was ist der Unterschied zwischen diesen Zehn und den Zweien? Ja. Und ich möchte euch jetzt mitnehmen in diesen Text hinein. Ihr könnt schon mal aufschlagen, 4. Mose. Wir werden Kapitel 13, Teil Kapitel 14 nehmen. Und wir wollen gemeinsam diesen Unterschied feststellen, der zwischen diesen Zehn und zwischen diesen zwei Spionen sichtbar geworden ist. 10 Spione glauben nicht daran, dass sie dieses Land einnehmen können. Max hat das gerade schon umrissen. Und sie verunsichern das Volk massiv. Überleg mal, von den 10 Leuten geht so ein immenser Einfluss aus, dass das ganze Volk, das waren, weiß ich nicht, 1 Million, 2 Millionen, vielleicht 2,5 Millionen, das ganze Volk stellt sich gegen Mose, gegen Aaron. Und sie gehen so weit, sie sind bereit, sie zu steinigen. Das heißt hier, Kapitel 14 von Vers 1, da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Alle Kinder Israel murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, ach, dass wir in Ägypten gestorben wären oder noch sterben in dieser Wüste. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist es für uns nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sagte zu den anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Wow, was für ein Einfluss geht von diesen 10 Männern aus. Ihr Lieben, haben wir einen Eindruck davon, was für ein Einfluss von unserem Leben ausgeht? Und deswegen finde ich dieses Gebet so stark. Gott, lass mich ein Unterschied sein im Alltag. Lass mich anders sein, denn es geht Einfluss von meinem Leben aus. Und ihr Lieben, es gibt Dinge, die unser Leben verändern werden. Das zeigt uns das Wort ganz, ganz klar. Tatsache ist, dass sie vor einer riesengroßen Herausforderung standen. Und das, was Max sagte, das war ja Realität. Da gab es Riesen, da gab es Städte, die mit Mauern geschützt waren, die befestigt waren. Und das Volk, das hatte keine Kampferfahrung. Die wussten ja nicht mal, wie sollen wir sie einnehmen. Gott sagt, wir sollen da rein, aber wie soll das passieren? Und doch gibt es etwas, was den Unterschied ausmachte. Und ich möchte jetzt zu diesem Textabschnitt kommen, der uns in dieser Stunde begleiten soll. Das sind aus dem Kapitel 14 jetzt die Verse 6 bis 9. Da heißt es wie folgt: Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Fallt nur nicht vom Herrn ab und fürchtet euch nicht vor dem Herrn dieses Landes, denn wir werden sie wie Brot fressen. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Ich habe diesen Text vor einigen Monaten gelesen und ich muss gestehen, in dieser ganzen Zeit dazwischen bis jetzt hat mich dieser Text einfach nicht mehr losgelassen. Und mir ist ein Punkt aufgefallen, der mich anspricht, der mich bewegt und der mir Fragen gestellt hat. Und zwar ist es diese Aussage, wenn der Herr Gefallen an uns hat, was verbirgt sich dahinter? Josua und Kaleb, die beiden, die stellen sich hin und sagen, hör zu, Leute, das, was die 10 gesagt haben, das stimmt zum Teil. Ja, das Land ist wunderbar, das, was wir dort gesehen haben, es ist bemerkenswert. Aber wenn der Herr Gefallen an uns hat, und ich greife jetzt vorweg, unser Thema heißt, dann wird das unser Leben verändern. Auf diese Aussage wollen wir unser Leittext heute oder unser Leitthema nehmen. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, dann wird das unser Leben verändern. Und ich möchte mit euch zunächst einmal daran stehen bleiben und wir wollen uns diese Frage stellen, was bedeutet das eigentlich, wenn der Herr Gefallen an uns hat? Und der erste Punkt, den ich hier aufgreifen möchte, ist der, und das ist ein sehr schöner Gedanke, wisst ihr, wir sind Gott nicht egal. Wenn Gott Gefallen an uns hat, wenn Gott Gefallen an mir hat, dann kann ich den Rückschluss daraus ziehen. Ich bin Gott nicht egal. Und das ist etwas, was mich echt fasziniert, was mich dankbar macht. Und ich hoffe, dass es uns alle dankbar macht. Das ist etwas, das wir verinnerlichen sollten. Das ist etwas, was wir in unseren Alltag mitnehmen sollten. Und ob du schon dem Herrn dienst oder nicht, ob du ihm nachfolgst oder nicht, sei dankbar dafür, dass du mit deinem Leben Gott nicht egal bist. Es mag Situationen im Leben geben, wo sich das komplett anders anfühlt. Mag Situationen geben, wo du das vielleicht in Frage stellst, wo du das nicht fühlst, wo du das nicht empfindest. Aber es ist Tatsache, du bist Gott nicht egal. Und wir haben das in diesen Tagen gehört. Helmut sagte das gestern, ja, dass Johannes in eine Situation in seinem Leben kam, wo er sagte, Herr, bist du es, auf den wir warten? Oder kommt noch jemand anders? So, er war in der Zeit echt versucht und vermutlich hat er das in dem Gefängnis, in dem er war, eben nicht so empfunden. Und es gibt andere. Da gibt es einen Elia, da gibt es einen Hiob, da gibt es eine Witwe, deren einziger Sohn gestorben ist. Die Bibel verrät uns nicht ihren Namen. Sie wohnte in Nain und als sie ihren Sohn beerdigt, da begegnet Jesus ihr und zeigt, weißt du was, du bist mir nicht egal. Und ihr Lieben, nehmt das mit. Seid dankbar dafür. Wir alle, wir sind Gott nicht egal. Wir sind Gott als Menschen nicht egal. Wisst ihr warum? Weil wir Teil seiner Schöpfung sind. Weil Gott es ist, der uns bereitet hat. Die Entstehung unseres Lebens fand unter Gottes Aufsicht statt. Ich habe euch hier den Textabschnitt mitgebracht oder habe da oben die Bibelverse eingeführt, aufgeführt, die ich zitieren werde. Das ist die Stelle aus Psalm 139. Ja, David hat diesen Psalm geschrieben und er staunt einfach darüber, wie wunderbar Gott ihn gemacht hat. Und wisst ihr, ich finde, das ist ein Indiz dafür, dass wir Gott nicht egal sind, so genial, wie er uns geschaffen hat. Und als du in dem Körper deiner Mutter bereitet wurdest, war Gott dabei. Er hat das beaufsichtigt. Er hat dich gemacht. Und ich fand die Gedanken stark, die Arnold gestern in der Andacht gebracht hat, ja, dass wir das schätzen sollten, dass Gott uns mit Schönheit ausgestattet hat. Auf eine ganz individuelle Art. Jeden nach seinem Teil. Aber wir als Menschen, wir sind Gott eben nicht egal. Und ich finde auch den Gedanken, ja, Gott schafft den Menschen und ich habe das in der kürzeren Vergangenheit häufiger erwähnt. Er setzt sie ins Paradies. Der setzt sie nicht in die Wüste, wo da so eine Oase mit einem Brunnen ist. Gott setzt sie ins Paradies, weil der Mensch ihm nicht egal ist. Weil Gott gute Absichten mit dem Menschen hat. Und der Mensch war ja der, er schuf den Menschen nach seinem Bild. Er wollte Gemeinschaft mit ihnen haben. Er wollte Zeit mit ihnen verbringen. Und dann lesen wir aber, dass als diese Beziehung zu Gott zerbrach und sie aus dem Paradies gewiesen wurden, das war die Gerechtigkeit Gottes, die das erfordert hat. Ja? Aber auch da ist der Mensch Gott nicht egal, sondern Gott schafft immer wieder offene Türen für einen Neuanfang. Schon zur Zeit des Alten Testaments. Gott tut das. Und ich möchte euch hier an diesen Bibelabschnitt im Propheten Hesekiel erinnern. Im Kapitel 36, das sind die in den Versen 24 bis 29, sind sechs Verse. In diesen sechs Versen sagt Gott achtmal, was er tun will. Ich finde das so beeindruckend. Wenn ihr das durchlest, nehmt das mit, schreibt euch diese Bibelstelle raus. Denkt darüber nach, werdet darüber stille, wie Tobi uns das heute Morgen gezeigt hat. Und verinnerlicht, was Gott uns tun will, was er machen will. Und ich möchte nur zwei Verse zitieren. Vers Ich muss es einmal aufschlagen, damit ich die richtigen zitiere. Das ist Vers 26 und 27. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch hineinlegen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Geboten leben und meine Rechte halten und danach tun. Ich will solche Menschen aus euch machen, die einen Unterschied machen. Das ist das, was Gott tun will. Und wisst ihr, seine letzte Rettungsmission, sind wir im Neuen Testament, war Jesus Christus. Weil das Alte Testament, die Opfergesetze, alles, was damit zusammenhing, das war nur ein Schattenbild, das konnte nur ein Schattenbild sein, weil es den Menschen nicht verändert hat, weil es sie nicht frei gemacht hat. So, und dann diese Rettungsmission mit Jesus Christus am Kreuz, weil wir Menschen Gott nicht egal sind. Nicht nur wir Menschen sind Gott nicht egal, sondern auch die Art unserer Lebensführung ist Gott nicht egal. Wenn wir uns fragen, ob der Herr Gefallen an uns hat, dann geht es genau darum, wie und auf welche Art und Weise wir unser Leben führen. Hat der Herr Gefallen daran oder nicht? Und wisst ihr, ich finde es beeindruckend, dass Gott Sorge dafür getragen hat, dass wir Menschen durch die Bibel Zugang haben zu diesem Wissen, was Gott gefällt und was Gott nicht gefällt. Gott selbst hat Sorge dafür getragen, dass wir heute, über 2000 Jahre nach Christus, eben wissen dürfen, was Gott gefällt. Und die logische Konsequenz daraus ist, dass Gott eben auf uns Acht hat. Gottes Augen, Gottes Ohren, ist nichts verborgen, was unser Leben anbetrifft. Auch hier wieder Psalm 139, der das sehr schön zum Ausdruck bringt. Oder auch ein anderes Psalmwort, Psalm 33, 14 und 15. Von seinem festen Thron sieht er Gott auf alle, die auf der Erde wohnen. Er lenkt ihnen allen das Herz. Er gibt Acht auf alle ihre Werke. Und wisst ihr, Gott ist im Bild darüber, was wir tun. Gott ist im Bild darüber, was wir unterlassen. Gott ist im Bild darüber, was in unserem Leben passiert. Wir können ihn nicht täuschen, keiner von uns. Es konnte Adam nicht, es konnte Eva nicht, auch wenn sie sich vor ihm versteckt haben. Gott wusste, was passiert. Und Gott hat Acht auf unser Leben. Wenn der Herr Gefallen an uns hat. Und wisst ihr, ich empfinde, dass hier in dieser Aussage, wenn der Herr Gefallen an uns hat, macht Gott uns eigentlich eine Zielvorgabe für unser Leben. Gott möchte, dass wir ihm mit unserem Leben gefallen, damit er unser Leben verändern kann, damit er in unserem Leben Veränderung herbeiführen kann. Gott möchte Gefallen an unserem Leben haben. Und wisst ihr, er selbst legt die Rahmenbedingungen dafür fest. Gott sagt, was ihm gefällt. Ich habe euch, diejenigen, die letztes Jahr dabei waren, da erzählte ich davon, dass ich vor mittlerweile 2,5 Jahren mal von einer Zivilstreife auf dem Motorrad verfolgt wurde. Gab Gründe dafür, ich war zu schnell unterwegs und dann überholte er mich mit dem Motorrad, holt mich raus und naja, es war Sonntagmorgen, wir waren auf dem Weg zum Gottesdienst. Und wisst ihr, ich habe versucht, mildernde Umstände rauszuholen. Er sagte, ja Mensch, Sonntagmorgen, kaum Verkehr, gutes Wetter, gute Sicht, überhaupt kein Problem. Und dann guckt er mich nur an und sagt, und? Ich meine, die Rahmenbedingungen, die stehen fest. Und wenn ich meine, die anders auslegen zu können, dann mag ich das vielleicht meinen und das mag mir eine gewisse Zeit lang gelingen, aber in dem Fall hat er mir ganz klar Grenzen aufgezeigt. Und wisst ihr, die Rahmenbedingungen dafür, ob mein Leben Gott gefällt oder nicht, die schafft Gott, die schafft er eben im Wort. Und da geht es darum, dass wir uns daran orientieren. Da geht es eben darum, nicht was wir okay finden und was in unseren Augen noch im Rahmen ist, sondern es geht darum, was der Herr sagt. Es geht darum, wie er diese Dinge sieht. Und wir sollten Zeiten in unserem Leben nutzen, wir werden da darauf kommen, ja, dass Gott uns das wirklich klar machen kann und es uns offenlegen kann. Ich weiß nicht, ob du dir schon einmal die Sinnfrage des Lebens gestellt hast. Was ist mein Sinn im Leben? Und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, wann immer ich in der Bibel eine Antwort darauf finde, dann schreibe ich mir das dazu. Das ist ein Sinn im Leben. Ich finde zum Beispiel Epheser 2, Vers 10 ist so eine Bibelstelle, die den Sinn des Lebens erklärt. Oder in Lukas 1, Vers 74 auch so eine Stelle, die den Sinn des Lebens erklärt. Und ich finde hier, und das habe ich mir dann dazu geschrieben, auch das ist ein Sinn im Leben, dass Gott Gefallen an meinem Leben findet. So dementsprechend sollten wir unser Leben eben ausrichten. Und wisst ihr, was ich faszinierend finde, ist, dass Gott das Erreichen dieses Zieles in gewisser Hinsicht in unsere Hand legt. Gott gibt uns dieses Ziel vor und er hat das möglich gemacht, dass wir dieses Ziel erreichen können. So, das heißt, es liegt letztlich an uns, wie wir das umsetzen. Und deswegen ist mein dritter Punkt der, dass eben wir gefordert sind. Wenn es darum geht, ob der Herr in meinem Leben Gefallen an mir hat und meinem Leben Gefallen hat, dann geht es auch letztlich darum, dass wir gefordert sind. Wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten, dann hätte ich uns jetzt diese Frage gestellt, was zeichnet einen Menschen aus, an den Gott Gefallen hat? Woran erkennen wir das? Wie können wir das messen? Und ich habe euch drei Psalmworte mitgebracht, an denen ich das ganz kurz erläutern möchte. Das erste Psalmwort, das ist Psalm 51 und hier die Verse 18 bis 19. Da heißt es, denn du hast nicht Lust am Schlachtopfer. Ich wollte es dir sonst wohl geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist. Ein zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Das ist eine Bitte, ein Gebet Davids, ein Psalm Davids, der sogenannte Bußpsalm. Er wurde von Nathan seiner Sünde überführt, einer Sünde, die er versucht hat, vor Gott zu verstecken. Aber wisst ihr, weil Gott Rahmenbedingungen stellt, hat er David dessen überführt, seiner Sünde überführt. Und hier sehen wir jetzt ganz klar, das, was Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist und ein zerschlagenes Herz. Das wird Gott nicht verachten. Und ihr Lieben, an der Stelle fängt es an, dass wir Gott gefallen. Weil letztlich ist das der Zeitpunkt, wo wir zu Gott kommen, wo wir ihm unser verkorkstes Leben hinlegen können, wo wir ihn um Vergebung bitten dürfen und wo wir mit ihm neu anfangen können. Und es ist in der Tat so, dass Gott eben nicht fromme Pharisäer sucht, sondern Gott sucht Menschen, die vor ihm zusammenbrechen. Gott sucht Menschen, die erkennen, dass Sünde sie fesselt, von der sie frei werden können. Gott hat Gefallen an Menschen, die ihre Schuld erkennen und vor ihm zerbrechen, die, wie der eine in dem Gleichnis Jesu sagt, oder in dem Gleichnis, das Jesus sagt, der spricht, Gott, sei mir Sünder gnädig. Weißt du, wenn du so zum Herrn kommst, ich möchte dich noch einmal an Hesekiel 36 erinnern, was Gott in diesem Fall alles tun will. Ich möchte dir einfach mitgeben, wenn du in einer Notlage bist, wie David das war, wenn du Situationen in deinem Leben erlebst, wo du festgestellt hast, da war Sünde, die dich zu Fall gebracht hat. Da mag eine Sünde sein, die dich fesselt, weißt du was? Gott lädt dich ein, daran etwas zu ändern, vor ihm zusammenzubrechen und es ihm zu bekennen. Und er wird dich freimachen, er wird dein Leben verändern. Nimm das mit. Ein erster Punkt von viel mehr als drei, die wir betrachten werden, wie du Gott in deinem Leben gefallen kannst. Psalm 41, Vers 12. Daran merke ich, dass du Gefallen an mir hast, dass mein Feind nicht über mich triumphieren wird. Wow, was für eine Bibelstelle. Wisst ihr, ich finde das so faszinierend. Gott gibt uns ein Werkzeug in die Hand. das wir nutzen können oder mit dessen Hilfe wir prüfen können, ob der Herr Gefallen an unserem Leben hat oder nicht. Daran merke ich, dass du Gefallen an mir hast, dass mein Feind nicht über mich triumphiert oder nicht über mich triumphieren wird. Und vor diesem Hintergrund macht es echt Sinn, dass wir stille werden, wie heute Morgen, wie wir es heute Morgen beigebracht bekommen, und uns die Zeit nehmen, um festzustellen, gibt es Bereiche in meinem Leben, in denen der Feind triumphiert? Denn das sind Lebensbereiche, in denen Gott keinen Gefallen an mir hat. Und Gott lädt uns ein, eben genau daran etwas zu ändern. Er macht uns deutlich, und wir haben gesagt, es liegt ein Stück weit in unserer Hand. Er macht es deutlich, dass wir etwas daran ändern müssen. Und ich habe heute Morgen, als ich noch mich ein wenig damit mit dem Thema auseinandergesetzt habe, an eine Schriftstelle in dem Römerbrief denken müssen, wo Paulus an die Römer in Kapitel 6 Folgendes schreibt. Römer 6, 11 bis 15. Also auch ihr haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, ihr Gehorsam zu leisten in seinen Begierden. Auch gebt eure Glieder nicht der Sünde hin zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die aus den Toten lebendig geworden sind, und eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Auf keinen Fall. Wisst ihr, hier zeigt Gott uns einen Rahmen. Und Gott zeigt, wie wir ihm gefallen. Und wir können eben in unserem Leben mit diesem Werkzeug, das wir im Psalm 41 haben, wirklich messen, ob Gott unser Leben gefällt. Unsere Feinde, sie können nicht über uns triumphieren, weil Gott größer ist, weil Gott die Macht hat, weil wir durch seine Gnade über die Sünde herrschen können. Das sagt Paulus hier an die Römer. Der nächste Punkt, der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte vertrauen. Wir haben in diesen Tagen schon einiges über Gottesfurcht gehört. Marvin hat eine Morgenandacht über dieses Thema gehalten. Und deswegen einmal die Frage in den Raum gestellt, was bedeutet es eigentlich, Gott zu fürchten? Wie würdet ihr darauf antworten? Was bedeutet das für dich? Ruft einfach rein. Demütig zu sein. Dankeschön. Voll und ganz unterordnen. Ja. Was bedeutet es noch, ihn zu fürchten? Sünde zu hassen. Ganz gewiss. Das Böse meiden. Ja. Und ihr merkt es, ja? Gott zu fürchten hat im Grunde genommen nicht zwingend etwas mit Angst vor ihm zu tun, sondern das, was ihr gerade erwähnt habt, beruht ja letztlich auf Bibelstellen. Teilweise werden Bibelstellen zitiert. Und wisst ihr, den Herrn zu fürchten, bedeutet auch, Gott bei seinem Wort zu nehmen. Wie kann man jung sein und dem Herrn gefallen? Indem man sich hält an seinem Wort. Das ist das, was der Herr uns zeigt. Und der Herr hat eben Gefallen an denen, die ihn fürchten und die auf seine Güte vertrauen. Und wir könnten jetzt anhand dieser 12 Spione, die ausgezogen sind, dieses Wort testen. Ja? Wie sind sie damit umgegangen? Oder warum beruft sich Josua darauf, dass wenn Gott Gefallen an uns hat, dann wird er uns in dieses Land führen. Und warum tun das die anderen nicht? Weil sie sich eben nicht an das Wort halten. Weil sie sich eben nicht an die Verheißung Gottes halten. Und ich habe uns das kurz mitgebracht, aber ich merke, die Zeit, die läuft uns davon. Wir können das einfach kurz gegenüberstellen. Ja? Die 10 Spione, die befassen sich mit den Problemen, die sie sehen. Josua und Kaleb, die befassen sich mit Gott. Die 10 Spione, sie glauben an ihren Untergang und sie blenden Gott aus. Die 10 Spione, sie glauben an das, was Gott ihnen versprochen hat. Josua und Kaleb, dankeschön. Die 10 Spione, sie sehen sich selbst wie Heuschrecken, die zertreten werden. Josua und Kaleb, sie rechnen mit Gott und mit dem, was Gott tun kann. Merkt ihr den Unterschied? Da sind zwei, die den Herrn fürchten. Und die sagen, wenn der Herr Gefallen an uns hat, dann werden wir das Land einnehmen. Und darum geht es in unserem Leben, ihr Lieben, dass wir Gott beim Wort nehmen, dass wir über dieses Wort nachdenken, dass wir den Herrn bitten, dass er uns an dieser Stelle wirklich gnädig ist. Und wisst ihr, ich habe von meiner Frau einen Bibelvers mitbekommen, der hat mir so unglaublich viel Mut gemacht und ich möchte den euch einfach kurz vorlesen in Sprüche 22. Da heißt es, mach die Ohren auf, um die Worte der Weisen zu hören und nimm meine Lehre zu Herzen, denn es wird dir gut tun, wenn du sie in deinem Sinn behältst. Sie werden alle miteinander auf deinen Lippen bereitstehen, damit du dein Vertrauen auf den Herrn setzt, unterweise ich dich heute, gerade dich. Wisst ihr, darum geht es. Dass wir unser Vertrauen auf dem Herrn setzen, dass wir die Weisheit, die er uns in seinem Wort zeigt, dass er das, was er uns mitgeben will, dass wir das berücksichtigen, dass wir Acht darauf haben und dass Gott das in unserem Leben wirklich umsetzen kann. Gott bei seinem Wort zu nehmen, bedeutet aber nicht nur seine Verheißungen für uns in Anspruch zu nehmen, Gottes Wort zu berücksichtigen, das heißt für uns auch seine Gebote im Alltag umzusetzen. Und da müssen wir uns eben die Frage stellen oder konkret die Frage stellen, was heißt es zum Beispiel, wenn wir an die Schriftstelle in Epheser, und ich habe die euch einfach nur mitgebracht, schreibt die euch auf, denkt zu Hause darüber nach. Was bedeutet es, wenn Paulus dort schreibt, gebt auch dem Teufel keinen Raum? Und wir haben das kürzlich in einer Jugendstunde von uns mal behandelt und haben uns Gedanken gemacht, was heißt dieser Vers eigentlich? Wisst ihr, wir laufen manchmal Gefahr, die Bibel einfach zu lesen und gar nicht zu realisieren, was wir lesen. Und um das zu vermeiden, da wird uns das helfen, was Tobi uns heute gesagt hat. Ja, dass wir stille werden. Und denk einmal über diesen Vers nach. Gebt auch dem Teufel keinen Raum. Was für Freiräume bietet uns unser Leben? Und ich war einfach so unglaublich dankbar, was ihr als Antworten geliefert hatte damals in der Jugendstunde. Ja? Zeit ist ein Freiraum, den wir haben. Unser Wille ist ein Freiraum, den wir haben. Liebe ist ein Freiraum, den wir haben. Wir können Dinge lieben. Geld ist ein Freiraum, den wir haben. Beziehungen, ein Freiraum, den wir haben. Und jetzt sagt Paulus, gebt dem Teufel keinen Raum in diesen Freiräumen unseres Lebens. Was bedeutet das? Wie setze ich das um? Wisst ihr, es gibt so viele Bibelstellen, die uns dabei eine Hilfe sind. Aber hier fordert uns das Wort echt heraus, das umzusetzen. Eine weitere Bibelstelle, Philipper 4, Vers 8. Wisst ihr, das hat Gott in einer persönlichen Seelsorge zu mir gesprochen. Dort geht es darum, davor kommen diese schönen Verse 4 bis 7, ja, dass wir unsere Freude am Herrn haben sollen, dass wir mit unseren Sorgen zu ihm kommen sollen, dass wir freundlich sein sollen, dass der Friede Gottes uns erfüllen soll. Und dann kommt Vers 8 und dann steht, im Übrigen, Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was lieblich und wohllautend ist, was irgendeine Tugend oder ein Lob ist, darüber denkt nach. Und wisst ihr, Gott hat mir dieses Wort in einer persönlichen Seelsorge, als ich an einem Tiefpunkt war, wo ich ja ein Stück weit verzweifelt war, wo ich Hoffnung brauchte, da kommt Gott mit einem solchen Wort zu mir und baut mich dadurch auf. Und ich lerne, was das eigentlich bedeutet, worüber ich nachdenken soll, womit ich mich in meinem Leben befassen soll, was meine Gedanken beschäftigen soll. Den Herrn fürchten, damit er Gefallen an uns haben kann. Was bedeutet in diesem Kontext Psalm 1, Vers 1 für mich? Ihr kennt diese Bibelstelle, aber macht das mal konkret. Lasst sie in unser und euer Leben hineinreden. Wie setzen wir das um? Oder setzen wir das um? Und so gibt es ganz viele Punkte. Und noch einmal, Josua und Kaleb, die konnten sich darauf berufen, wenn der Herr Gefallen an uns hat, weil sie den Herrn fürchteten, weil sie ihren Fokus auf Gott, auf die Verheißungen, auf das Wort gelenkt haben und nicht wie die anderen 10 Spione sich selbst, ihre Probleme und ihre Begrenztheit gesehen haben. Und deswegen habe ich euch diese Frage mitgebracht. Hat Gott Gefallen an mir? Und ich möchte noch einmal auf Psalm 139 kommen. Prüfe mich Gott und erforsche mein Herz. Kurz vor den Jugendbibeltagen schreibt mich meine Schwester an, berichtet mir, wie Gott zu ihr geredet hat durch das Wort, und sie gibt mir diesen Bibelvers weiter. Und sie hat das aus einer englischen Bibel genommen, und ich möchte euch diesen Gedanken einfach mitgeben, weil ich den so bemerkenswert finde. Ich glaube, die meisten von euch verstehen das. Point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting life. Psalm 139, Vers 24. Und ich habe es versucht zu übersetzen. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, aber zeig mir alles, was dich an mir stört. Wer das richtig übersetzt? Du könntest das besser tun als ich.
Ja?
Okay. Aber wisst ihr, das hat mich so beeindruckt. Gott, zeig mir alles, was dich in meinem Leben stört. Die Lutherbibel sagt, Gott, erforsche mich. Mach mir klar, ob ich auf gutem Weg bin. Zeig mir, ob du Gefallen an mir hast. Ihr Lieben, das ist so unglaublich wichtig für uns, dass wir uns diese Frage stellen. Gott, gefällt dir mein Leben? Und ihr Lieben, ich wünsche euch so sehr, ich wünsche mir so sehr, dass diese Jugendbibeltage uns verändern, uns weiter verändern. Und das wird einen Beitrag dazu leisten, dass Gott uns diese Dinge in unserem Leben wirklich zeigen kann. Und wenn das passiert, wenn der Herr Gefallen an uns hat, wenn der Herr Gefallen an deinem Leben hat, dann wird das unser Leben verändern. Und da möchte ich jetzt noch kurz stehen bleiben. Warum wird das unser Leben verändern? Ganz klar, weil Gott seine Kinder segnen will. Und Josua, der ist total pragmatisch. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, dann wird er uns in dieses Land bringen. Gott wird uns dann segnen. Das ist wie einfache Mathematik, ja, 1 + 1. Und mir ist hier ein interessantes Detail aufgefallen. Und zwar habe ich mal geschaut, was so die hebräische Bedeutung dieses Wortes Gefallen mit sich bracht. Im Hebräischen steht hier dieses Wort Hapes oder Hapes. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Aber dieses Wort Gefallen wird auch da verwendet, wo ein junger Mann Gefallen an seiner Verlobten findet, wo ein Mann verliebt ist in seine Frau. Ich fand das ganz stark, wie Arnold das gestern gesagt hat, dass er nach 24 Jahren verliebt ist, dass die beiden verliebt sind. Und heute Morgen sagt Walfried, ja, das kann man auch nach wie vielen Jahren? Nach 50 Jahren kann man immer noch verliebt sein, ja. Aber wisst ihr, das ist bemerkenswert. Jemand, der verliebt ist, und ich hoffe, dass ihr diese Zeit in eurem Leben erfahren werdet. Enrico lächelt mich gerade an. Ja, so verliebt zu sein ist etwas Besonderes. Ja, weil, wisst ihr, verliebt zu sein, das fällt nicht schwer, dem man liebt, etwas zu tun. Oder, Enrico? Nee. Das fällt nicht schwer. Aber überleg mal, Gott gebraucht dieses Wort, um zum Ausdruck zu bringen, dass er uns segnen will. Und darf ich das einfach mal so sagen, weil Gott verliebt in uns ist. Wenn wir ihm gefallen. Arnold hat uns gestern gefragt, sind wir verliebt in Gott? Wie schwer fällt es uns, etwas für Gott zu tun? Valentin hat gestern in seinem Thema darüber gesprochen, dass wir Gott dienen. Aber wisst ihr, Gott sagt hier, oder Josua sagt hier, wenn der Herr Gefallen an uns hat, dann ist die logische Konsequenz daraus, dass er uns segnen wird. Dass wir in unserem Leben davon profitieren werden. Gott will uns Gutes tun, er wird uns segnen. Dort, wo ein Mensch sich zu Gott hinwendet, so lebt, dass er Gott gefällt, da scheut Gott weder Kosten noch Mühe. In Römer 8, Vers 32, vielleicht kennen einige von euch diesen Vers auch auswendig, der Christus nicht verschont hat, dann geht der Vers etwas weiter, aber er endet damit, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wisst ihr, Gott scheut weder Kosten noch Mühe, weil Gott uns segnen will und segnen wird, wenn er Gefallen an uns hat. Gott wird unser Leben verändern. Und Josua sagt, er wird uns in das Land bringen, in dem Milch und Honig fließen. Ihr Lieben, der Hebräerbrief, der greift dieses Wort, der greift diesen Gedanken auf. In Hebräer 4 lesen wir viel von einem Land der Ruhe. Und der Schreiber dieses Briefes, er sagt dort, dass eben dem Volk Gottes noch eine Ruhe vorhanden ist, wo sie ruhen von ihren Werken. Und er lädt uns ein, dieses Land einzunehmen. Und ihr Lieben, es ist das Land, wo wir uns Gott ganz weihen, wo wir uns Gott hingeben, wo wir sein Joch wirklich auf uns nehmen. Und Jesus sagt, sein Joch ist nicht schwer, aber wo sein Wille wirklich zu unserem Willen wird, wo wir sagen, Herr, das ist mein Leben, das ist das, was ich dir geben kann, mehr habe ich nicht. Und als wir heute Morgen über diesen Abschnitt Philipper 2, Vers 5 bis 11 still geworden sind, da hat Gott gerade durch Vers 7, glaube ich, was zu mir geredet, dass er gehorsam wurde bis zum Tod. Weißt du, was das bedeutet? Gott möchte, dass wir gehorsam werden bis zum Tod. Nicht nur bis zum Ende unseres Lebens, sondern bis zum Tod, wo wir uns selbst sterben. Dass wir so gehorsam werden, dass wir sagen, Herr, was immer du mit mir und aus meinem Leben machen willst, das will ich auch. Und es ist das Land, wo wir ruhen dürfen von unseren eigenen Werken, so wie Gott auch von den Seinen ruhte. Und das ist nicht der Schaukelstuhl, in den Gott uns dann setzt, dass wir dann genießen werden. Ja? Als sie in das Land kamen, da gab es Feinde, die sie zu überwinden hatten, aber sie haben sie überwunden. Sie waren an dieser Stelle eben siegreich gewesen. Dieses Bild Milch und Honig, das sie in diesem Land fließen, das ist ein Bild für Fruchtbarkeit dieses Landes. Und wenn wir in diesem Land sind, dann wird von uns aus unserem Leben Früchte, da wird Segen fließen. Ströme des lebendigen Wassers, wie Jesus das in Johannes sagt. Das ist es, was Gott tun will. Er wird uns in dieses Land bringen, wenn er Gefallen an unserem Leben hat. Und ihr Lieben, wenn ihr diesen Wunsch habt, wenn ihr das erreichen wollt, wenn ihr euch Gott ganz weihen wollt, und ich wünsche das jedem von euch, dass das unser Wunsch ist. Du darfst heute diese Entscheidung treffen. Du darfst es mitnehmen. Du darfst den Herrn bitten, dass er es in dir manifestiert. Und dann sagt dieses Wort, er wird uns in dieses Land bringen. Gott wird das tun, weil er uns eben segnen will. Er lädt uns genau dazu ein. Das wird unser Leben verändern, weil Gott handeln wird. Der zweite Teil hier von Vers 8, er wird uns das Land geben, um uns dorthin zu bringen, wo er uns haben will. Und wisst ihr, Gott bringt Josua und Kaleb, diese beiden, die bringt er nach Kanaan. Warum? Die Ursache, wir haben das vorhin am Anfang des Kapitel 14 gelesen, sie wollten zurück nach Ägypten. Sie wollten nicht nach Kanaan. Und Gott hat gesagt, wenn das so ist, eure Bitte sei euch gewährt. Und er lässt sie 40 Jahre in dieser Wüste kreisen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Folie erinnert. Die brauchten 40 Tage, um diese 800 Kilometer zu überwinden. Und dann lässt Gott sie von Kadesh Barnea, von ihrem Ausgangspunkt, 40 Jahre in der Wüste, so lange, bis nur noch Josua und Kaleb übrig geblieben sind. Und weil Gott Gefallen an ihrem Leben hatte, bringt er sie dann nach Kanaan. Er bringt sie dorthin, wo er sie haben wollte. Und wisst ihr, das zeigt mir, manchmal brauchen wir Geduld in unserem Leben. Auch Josua und Kaleb, Gott hat sie vorbereitet auf diese Zeit, gar keine Frage. Und lass dich von Gott vorbereiten, dass das nicht ein Strohfeuer in deinem Leben wird, sondern dass du wirklich mit einem Bedürfnis zu Gott kommst und sagst, Gott, ich will dir mein Leben geben. Ich will mich dir weihen. Du sollst es wirklich ganz haben. Und sie haben Wunder erlebt. Da kommen sie an den Jordan und zu dieser Jahreszeit war der Jordan überflutet. Das war ein reißender Fluss gewesen. Und sie sollen durch diesen Jordan durch. Sie haben das ja schon einmal erlebt, zumindest Josua und Kaleb, als es durchs Rote Meer ging. So, und jetzt sagt Gott, setzt einen Schritt in diesen Jordan. Und erst als sie diesen Schritt des Glaubens gemacht haben, als sie den Schritt in das Wasser gesetzt haben, dann hält Gott das Wasser an. Und sie gehen trocken durch den Jordan durch. Was für ein Bild, ja. Wir müssen im Glauben leben, im Glauben handeln. Wir müssen Glaubensschritte tun, damit Gott dann sein Teil dazu beiträgt. Es erfordert Glauben, diesen ersten Schritt in den überschwemmten Jordan zu tun. Und ich habe es einmal so formuliert, bin ich dort, wo Gott mich haben will. Weißt du, nimm die Frage mit. Denk darüber nach. Werde still darüber. Bin ich mit meinem Leben dort, wo Gott mich haben will? Und gib Antworten darauf. Dienst du Gott mit deiner Gabe? Vielleicht erwartet Gott von dir, dass du etwas aufgibst. Vielleicht erwartet Gott von dir, dass du etwas Neues anfängst, dass du etwas wagst. Vielleicht erwartet Gott von dir, dass du eine Beziehung beendest. Vielleicht erwartet Gott von dir, dass du eine Beziehung zu einem Menschen aufbaust, damit Gott ihn durch dich erreichen kann. Vielleicht erwartet Gott von dir, dass du ein Hobby aufgibst. Vielleicht erwartet Gott von dir, dass du mit einem neuen Hobby anfängst. Es kann so unterschiedlich sein. Vielleicht möchte er mehr Zeit für dich haben. Vielleicht möchte er, dass du deine Karriere, die du vor dir hast, anders gestaltest. Weißt du was? Bist du dort, wo Gott dich haben will? Stell dir diese Frage, weil wenn der Herr Gefallen an uns hat, dann müssen wir uns diese Frage stellen. Und Gott will uns führen und uns dorthin bringen, wo er uns letztlich haben will. Weißt du, was noch passieren wird? Weil Gott handeln wird, wird er auch mit unseren Feinden kämpfen. Und ich finde, wir sehen das an dieser Geschichte von Josua und Kaleb. Jetzt kommen sie nach Jericho, eine Stadt mit riesen Stadtmauern. Keine Chance, ja. Wir wissen nicht, wie wir das machen sollen. Wir wissen nicht, wie wir diese Stadt einnehmen sollen. Und dann sagt Josua 6, Vers 1, da ist halt gerade beschrieben, dass sie keinen Weg in diese Stadt reinsehen, dass sie nicht wissen, wie das funktionieren soll. Jericho war verschlossen und verwahrt vor den Kindern Israel, sodass niemand heraus oder hineingehen könnte. Keine Chance. Und ihr Lieben, ich glaube, so fühlen wir uns auch manchmal, ne? Unseren Gegnern unterlegen. Sie scheinen uns zu mächtig zu sein. Wir wissen nicht, wie wir das machen sollen. Da erzählte ein Rudi in einer Gebetsstunde bei uns, wie er mit einem Arbeitskollegen diskutiert. Und da kommen sie auf Evolution zu sprechen, da kommen sie auf Glauben zu sprechen und die Wissenschaft. Und Rudi bekennt dann ganz einfach und sagte, wisst ihr was, ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich das Gefühl hatte, dass ich mit meinem Christentum unterliege. Und manchmal kann dieses Empfinden bei uns aufkommen. Aber lasst uns mal sehen, wie Gott handelt, was Gott tut. Und er hat das in dieser Gebetsstunde echt wunderbar ausgeführt, was Gott daraus machen kann, wie Gott uns vorbereiten kann, wie Gott uns verändern kann, wie Gott uns durch sein Wort wieder aufbauen kann, nicht wahr? Und weil Gott handeln wird, wird er eben auch mit unseren Feinden kämpfen. Denn Gott handelt auf eine völlig unerwartete Art und Weise. Wie viel Sinn machte es für Josua und Kaleb und dem Volk, dass sie 6-mal um die Stadt ziehen? Welchen Sinn macht das? Und am 7. Tag sollen sie 7-mal um die Stadt ziehen und dann die Posaune blasen. Welchen Sinn macht das? Ihr Lieben, und ich glaube, manchmal stehen wir auch so davor und fragen uns Gott, was macht gerade die Extraschleife in meinem Leben, die ich zu laufen habe? Was willst du mir damit sagen? Aber wisst ihr, Gott tut etwas. Gott handelt. Gott wirkt im Hintergrund. Und dann, als sie gehorsam sind, die Posaune blasen, dann fällt diese Stadt in sich zusammen. Und sie nehmen die Stadt ein. Josua 6, Vers 16 heißt es dann, und beim 7. Mal, als die Priester die Posaunen bliesen, sagte Josua zum Volk, macht ein Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Weißt du, wenn der Herr Gefallen an unserem Leben hat, dann wird das unser Leben verändern. Gott wird handeln und er wird mit unseren Feinden kämpfen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eben auf der richtigen Seite stehen. Wenn Gott handeln wird, dann wird er das auch dann tun, wenn wir Niederlagen erleben. Nach dem gewaltigen Sieg über Jericho kommt eine völlig unerwartete Niederlage gegen diese kleine Stadt Ai. Das Volk ist gestärkt durch den Sieg in Jericho, ja, das hat den Motivation gegeben, das hat denen neue Kraft gegeben und Ai, was soll uns Ai schon antun können? Sie reduzieren ihre Kampfkraft, sie ziehen aus und sie werden geschlagen, sie erleben eine Niederlage. Und wisst ihr, Gott wendet sich nicht von ihnen ab. Und ich möchte dir das mitgeben, es kann sein, dass du Niederlagen in deinem Leben erlebst. Und weißt du, Gott wendet sich in dieser Zeit nicht von dir ab. Gott ist da. Und Gott möchte dir die Ursache dafür zeigen. Vielleicht kennst du sie auch schon. Dann will Gott dir aber helfen, dass du sie aus deinem Leben ausräumst. Denn nichts anderes tut Gott im Fall von Ai. Und das hatte schreckliche Konsequenzen für Achan gehabt, aber ich denke, es ist ein Schattenbild, das der Herr uns zeigt, ja, dass dort, wo Dinge in unserem Leben sind, die uns zu Niederlagen führen, dass der Herr uns helfen will, sie aus unserem Leben auszuradieren, sie aus unserem Leben zu bringen, uns Sieg zu geben, uns zu helfen, sie zu überwinden. Es wird unser Leben verändern, wenn Gott Gefallen an uns hat. Ich glaube, jeder kennt das, dass man gerade nach einer gesegneten Zeit manchmal so einen Absturz erlebt, dass da Entmutigung da ist, dass da manchmal Zweifel da sind, dass da Enttäuschung da ist, dass Verunsicherung da ist. Ja, und nochmal, hier in Ai, da lagen Gründe vor. Und es geht eben darum, Herr, was sind die Gründe in meinem Leben? Zeig sie mir, zeig mir alles, was dich in meinem Leben stört, damit mein Leben Gott wirklich gefallen kann. Wenn Gott unser Leben gefällt, dann wird das unser Leben verändern, weil der Herr dann mit uns ist. Das ist mein letzter Punkt, weil der Herr mit uns ist. Wir haben das in unserem Textwort in Vers 9. Da sagt Josua das 2-mal, fallt nicht ab vom Herrn und fürchtet euch nicht. Das ist entschuldigt. Jetzt habe ich etwas übersprungen. Der erste Punkt, wenn der Herr mit uns ist, dann haben unsere Feinde eben keine Chance gegen uns. Und in diesem Vers 9, hier in 4. Mose 14, da sagt uns Josua, wie einen Bissen Brot werden wir, wie einen Bissen Brot werden wir sie verspeisen. Und Josua gebraucht hier ein alltägliches Bild, ja. Und dieses alltägliche Bild, es lehrt uns, dass Feinde zu unserem Alltag gehören. Wie einen Bissen Brot, jeder von uns isst täglich. Feinde gehören zu unserem Alltag. Aber wie einen Bissen Brot werden wir sie verspeisen. Josua lehrt uns hier, dass unsere Feinde eben besiegbar sind. Unsere Feinde haben keine Chance, wenn unser Leben dem Herrn gefällt. Wenn er auf unserer Seite und wir auf seiner Seite stehen. Und hier dürfen wir uns die Frage stellen, wer sind unsere Feinde? Wer ist mein Feind in meinem Alltag? Und ich kann es pauschal sagen, ja, alles, was mich in irgendeiner Weise von Gott trennt, alles, was mich in irgendeiner Weise von Gott entfernen lässt, das sind Feinde in meinem Alltag. Aber wir brauchen uns vor diesen Feinden nicht zu fürchten. Und jetzt dieser Gedanke, dass Josua das in Vers 9 zweimal erwähnt. Fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes. Fürchtet euch nicht vor euren Feinden. Und dann am Ende dieses Verses sagt er es noch einmal. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Wenn Gott Gefallen an deinem Leben hat, dann stehst du auf der richtigen Seite, weil Gott mit dir ist und du brauchst dich nicht zu fürchten. Und diese Zusage, die zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel. Eine sehr bekannte Bibelstelle ist die aus Matthäus 28, Vers 20, wo Jesus sagt, und siehe, ich bin bei euch jeden Tag. Das ist ein Wort aus dem Neuen Testament. Er ist bei uns. Deswegen brauchen wir uns eben nicht zu fürchten. Und die Leser des Hebräerbriefes, sie werden genau mit diesem Gedanken ermutigt. Wenn wir Hebräer 13, wenn ihr euch das aufschreiben wollt, die Verse 5 und 6 lesen, da heißt es, der Lebenswandel sei frei von Geldgier und begnügt euch mit dem, was da ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen oder aufgeben, sodass wir getrost sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was sollte mir ein Mensch tun? Der Herr ist mit uns oder Gott wird unser Leben verändern, weil der Herr mit uns ist. Und Gott, er will eben auch dein Leben verändern. Gott will mein Leben verändern. Und ihr Lieben, wenn der Herr Gefallen an uns hat, dann wird er das umsetzen, dann wird er das tun. Und ich wünsche mir und ich wünsche es uns allen, dass wir uns selbst schwach fühlen, aber dass das, was nach außen sichtbar wird, dass wir stark sind im Herrn. Und ich habe euch hier dieses bekannte Wort aus Jesaja 41,10 mitgebracht. Fürchte dich nicht, das spricht Gott. Ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ihr Lieben, wir sind Gott nicht egal, damit habe ich angefangen. Gott hat Acht auf uns, Gott hat Acht auf dich und mich. Deshalb bist du heute hier dabei, weil du Gott nicht egal bist. Und es ist der letzte Tag der Jugendbibeltage. Und wenn wir zurückgehen in den Alltag, habt keine Sorge vor dem, was kommen wird. Setzt alles daran, dass ihr mit eurem Leben Gott gefällt, dann wird das euer Leben verändern und es wird unser Leben verändern. Und ich freue mich darauf. Amen.